Ich wusste, dass ich es nicht besser hätte hinkriegen können. Und das war mein Ziel. Mein Ziel war nicht, also natürlich war mein Ziel, Einzelgold zu gewinnen. Das war schon im Vorfeld. Aber mein Ziel an diesem Tag war, dass ich diese Prüfung abschließe und weiß, dass wenn ich jetzt da nochmal einreiten würde, ich würde es nicht besser hinkriegen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute habe ich fast ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass mein Gast eigentlich gar keine Zeit hat. Normalerweise. Sie ist Profisportlerin, eine der erfolgreichsten, die Deutschland hat. Sie ist Unternehmerin, verantwortlich für 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sie ist Mutter und wer selber Kinder hat, weiß, dass das eigentlich den Tag schon ausfüllen würde von zwei Kindern. Und ich habe ganz viel mit Menschen über sie gesprochen und ganz viel über sie gelesen und habe auch gehört, dass sie sich manchmal fragt, warum sie sich das eigentlich alles antut. Nicht die Kinder natürlich, sondern gerade den Profisport und dass der Druck manchmal sehr groß ist, aber dass sie trotzdem nicht davon lassen kann und darüber freuen wir uns alle, weil sie in einer Sportart aktiv ist, von der man in Deutschland eigentlich immer erwartet, dass egal was ist, welche Veranstaltung ist, die Deutschen ganz vorne stehen. Sie ist Dressurreiterin und sie hat eigentlich, und das müssen wir gleich mal besprechen, eigentlich alles erlebt in ihrem Sport, was man erleben kann. Und ich bin gespannt, was sie jetzt noch plant. Ich freue mich sehr, dass Jessica von Bredow-Werndl da ist. Zweifache Einzel-Olympiasiegerin der Dressur, zweifache Mannschafts-Olympiasiegerin. Neben Nicole Uphoff die Einzige, die das zweimal hintereinander geschafft hat. Und ich hoffe sehr, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, liebe Frau Bredow-Werndl, dass sie mich verbessert. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch sehr. Danke.
Und Sie sind in dem fast schon legendären Aubenhausen, so heißt es richtig, ne?
Genau, der schönste Ort der Welt.
Müssen Sie nochmal sagen, liegt genau wo?
Zwischen München und Salzburg, genau.
Wow, okay, also das stimmt, viel schöner geht es nicht. Und in diesem Podcast versuche ich ja immer herauszufinden, warum Menschen so geworden sind, wie sie geworden sind und warum sie so erfolgreich geworden sind. Und da würde ich bei Ihnen gerne mal anfangen an dem Punkt, und ich bin gespannt, ob Sie den überhaupt sagen können, wann haben Sie gemerkt, dass diese Liebe zu Pferden, die Sie haben, Ihr Vater hat mal erzählt, dass er Sie mal im Stall nicht erwischt hat, aber Sie lagen schlafend auf einem Pony und das Pony schlief auch und dann wusste er, okay, da scheint eine engere Verbindung zu sein. Das ist das eine. Aber wann haben Sie das Gefühl gehabt, ich bin nicht nur pferdeverliebt und ich will viel mit Pferden machen, sondern ich will auch sportlich erfolgreich mit Pferden sein? Wann kam das?
Da gab es tatsächlich wahrscheinlich viele Momente, aber an einen kann ich mich sehr gut erinnern. Da habe ich 1996 Atlanta geschaut und habe Isabel dabei quasi zugeschaut, wie sie Einzel-Olympiasiegerin geworden ist und habe zu meinen Eltern gesagt, dass ich das auch schaffen will. Da war ich 10 Jahre alt. Und das ist schon verrückt, weil ich natürlich zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr dran geglaubt habe, dass ich das schaffen kann. Aber dass ich mit 10 Jahren das wirklich in den Mund genommen habe und gesagt habe, dass ich das auch schaffen will, das, glaube ich, war schon was Besonderes. Aber gleichzeitig weiß ich auch, wie viele Jahre ich nicht mal mehr gewagt hätte, überhaupt nur dran zu denken, dass das tatsächlich nochmal Wirklichkeit werden kann, weil es einfach zwischendurch gar nicht mehr danach aussah.
Aber das ist interessant. War Ihnen mit 10 bewusst, was Olympia ist? Oder war das diese Bilder, die Sie gesehen haben? War das der Moment, wo Sie die Goldmedaille umgehängt bekommen hat? Was war das? Weil mit 10 hat man ja erstmal wahrscheinlich nicht so richtig
die... Ich glaube, es waren die Bilder... Und diese Begeisterung, die mein Vater auch schon immer wahrscheinlich so überschwappen hat lassen, der einfach unfassbar sportbegeistert war und wir das gemeinsam im Fernsehen angeschaut haben und ich habe diese Menschenmassen gesehen, die diese Sportler so gefeiert haben und ich habe mir gedacht, ich will das auch erleben und ich will das auch machen, aber irgendwie habe ich nicht gedacht, ich will da mal zuschauen, sondern ich habe immer schon damals gefühlt, dass ich dann einer dieser Sportlerinnen sein möchte.
Und das Interessante ist ja, Ihr Vater ist erfolgreicher Segler gewesen, Ihre Mutter erfolgreiche Skirennfahrerin. Das heißt, Sie hätten ja auch irgendeine andere Sportart nehmen können. Warum war es dann gerade das Pferd? Und die Dressur?
Berechtigte Frage. Ich bin damals 4-jährig das erste Mal bewusst im Stall gewesen und war sehr begeistert von den Tieren. Also ich habe schon immer eine wahnsinnige Beziehung zu Tieren gehabt und einfach diese Liebe und dieses Tierverrücktsein hat sich auch in meinem Zimmer wieder gespiegelt. Mein Zimmer war immer voller dieser Medizini-Poster, Tierposter und Tiere, Tiere, Tiere. Ich habe auch mit 4 schon selber beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen, weil ich das schon so verrückt fand, wie man Tiere lieben und dann auch essen kann. Und dass es dann aber auch zu einem Sport wurde, das kommt vielleicht schon ein bisschen daher, dass meine Eltern auch Sportler waren. Und ich hatte schon ziemlich früh diesen Ehrgeiz, mich selber ständig weiterzuentwickeln. Also ich fand gerade bei der Dressur diese Liebe zum Detail und dieses ständige Tüfteln und wie kann ich besser sitzen und wie kann ich die Hilfen leichter geben und wie kann das alles noch besser ausschauen. Da habe ich schon ziemlich früh irgendwie so eine Begeisterung für gefunden. Ich bin auch gern gesprungen, aber ich muss jetzt rückblickend sagen, dass ich froh bin, dass ich keine Springreiterin geworden bin, weil spätestens ab dem Moment, wo man Mama geworden ist, also ich bin ängstlicher geworden. So mutig ich früher war, so wenig hätte ich mich wahrscheinlich jetzt noch über die 1,50 Sprünge getraut mit meinem Pferd. Und daher bin ich sehr froh, dass ich mich damals schon für die Dressur entschieden habe.
Ich überlege jetzt gerade, wenn meine Kinder mir gesagt hätten mit 10, sie möchten Olympiasiegerin werden in der Dressur, da hätte ich als Eltern kurz gezuckt. Nicht, weil ich dieses Ziel jetzt wahnsinnig finde, sondern weil man denkt, okay, um das zu machen, musst du nicht nur ein sehr guter Sportler sein, sondern du brauchst halt auch ein sehr gutes Pferd. Oder du brauchst überhaupt ein Pferd, was dann ja im Zweifel relativ teuer ist. War Ihnen damals schon bewusst und ist Ihnen im Laufe der Zeit bewusst geworden, dass sozusagen, wenn Sie das schaffen wollen bei Olympia, was andere Dressurreiter vorhin geschafft haben, dass wie viel Prozent ist das Pferd? 50%? Ist es Hälfte, Hälfte?
Also du bist nichts ohne ein gutes Pferd und das beste Pferd ist zum Glück aber auch nichts ohne einen sehr guten Reiter. Das ist das Gute bei unserem Sport. Man kann sich da nicht hochkaufen. Ich muss dazu sagen, wir sind, glaube ich, sehr gesund an die Sache rangegangen. Natürlich hatten wir einen guten Background, aber keinen exorbitanten Background, um jetzt zu sagen, wir gehen jetzt da mit einem großen Geldbeutel auf Pferdeshopping. Im Gegenteil, wir haben immer junge Pferde gekauft und haben von Anfang an, sogar schon mit den Ponys, immer mit jungen Pferden sind wir den Weg gegangen und haben gelernt, wie es geht, Pferde auszubilden. Und letztendlich bin ich auch Olympiasiegerin dann geworden, weil mir jemand dann ein Pferd zur Verfügung gestellt hat. Das waren ja auch nicht meine Pferde. Und heute, wenn ich im Stall bin, sind es kaum eigene Pferde. Meistens habe ich Anteile, Sicherheiten, dass ich die Pferde auch sicher behalten darf. Aber es ist schon der Fleiß und die Ausbildung, die mich dann da hochgebracht haben. Und wahrscheinlich auch mein Talent und mein Gefühl für das, was ich da tue.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, man kann sich nicht hochkaufen. Das heißt, es nützt jetzt nichts, wenn man so ein mittelguter Dressurreiter ist und kauft sich das beste Pferd der Welt. Am Ende wird man damit dann nicht erfolgreich sein?
Nein, das wurde zum Glück schon oft genug bewiesen. Nee, es ist auch diese Symbiose, diese besondere, die sich bilden muss, um es nach oben zu schaffen und vor allen Dingen, um es langfristig gesund oben zu erhalten, weil die Pferde sind ja hochsensibel und wenn die spüren, dass da zu viel Druck und zu viel es muss dahinter ist, dann wollen und können die diesem Druck gar nicht standhalten in der Regel. Also dann sagen die auch, nee, gerne, aber ohne mich. Psychisch oder physisch, dass dann einfach auch Schluss ist und das ist gut so.
Wie schnell merkt man das denn, dass das Pferd zu einem passt und man selbst zu dem Pferd?
Es ist eine sehr gute Frage. Ich wünschte, ich könnte sagen, ganz schnell, aber es ist doch dieses Kennenlernen. Ich glaube, je länger ich mit den Pferden zusammenarbeite, desto schneller merke ich es. Und gleichzeitig fasziniert mich ja gerade so an dem Sport, dass wir die Persönlichkeiten, nicht den Charakter, aber die Persönlichkeiten so verändern können, dass wir sie für das, was wir tun, ja auch begeistern können. Das heißt, man denkt vielleicht, okay, der ist einfach faul, das Pferd und will das alles gar nicht. Aber wenn man sich mal näher mit dem Pferd beschäftigt und auch wirklich sich die Mühe gibt, zu lernen, was die Pferde begeistern könnte oder was ihnen Spaß macht und sie dann eben abzuholen und nochmal zu zeigen, hey, schau dir das mal an, willst du das mit mir machen? Ich gebe dir alle Zeit, die du brauchst, aber es wird auch ein bisschen anstrengend, weil es ist Sport, also wir brauchen Kondition, wir brauchen Kraft, aber ich helfe dir, dass du alle Zeit der Welt kriegst, dass es am Ende leicht ist für dich. Ja. Und das habe ich eben auch schon so oft erlebt, dass ich ein Pferd bekommen habe, das mir am Anfang eher das Gefühl vermittelt hat, boah, nee, anstrengend, nee, ohne mich. Aber ich habe es dann trotzdem geschafft, gerade durch die Turniere, durch dieses im Wald alles machen, zum Beispiel die Piaffe dann nur noch im Wald gemacht und plötzlich habe ich gemerkt, wie viel Lust er hat und ganz nebenbei hat er Kraft bekommen. Und das fasziniert mich schon sehr an dem Sport, dass es einfach geht, die Pferde zu stolzen, Persönlichkeiten zu entwickeln. Wir suchen natürlich diese bewegungseifrigen Pferde, die man eher bremsen als treiben muss. Aber es gibt schon sehr viel, was mir die Pferde gezeigt haben, was einfach zeigt, dass man die für das begeistern kann.
Muss so ein Pferd aber nicht den gleichen Ehrgeiz haben wie Sie?
Und ich frage entwickeln. Mich,
und ich frage, wie spürt man diesen Ehrgeiz? Wie spürt man, dass dieses Pferd dann auch bereit ist, tatsächlich und nochmal und noch mehr und diesen Druck standhält?
Dieses und noch mehr, da liegt es ganz am Reiter, wie wir das machen. Also beispielsweise trenne ich Kondition und Technik. Und Kondition ist was den Pferden in der Regel super viel Spaß macht. Mhm. Das ist einfach Intervalltraining auf der Rennbahn. Sie sausen lassen. Und am Anfang sagen sie einem relativ schnell, wenn sie zum Beispiel wenig Kondition haben, dass sie nicht mehr können. Und dann ist gut. Aber dadurch, dass es so in der Natur ist, dadurch, dass es so was Natürliches ist, für die Pferde sich frei im Galopp zu bewegen, entwickeln die dadurch unheimlich schnell Konditionen. Was wiederum hilft, dass sie mehr Kraft haben und dadurch fällt ihnen auch die Technik leichter. Und bei der Technik ist es eben auch wichtig, dass wir nach dem Prinzip der positiven Verstärkung arbeiten, dass wir die Pferde für das, was gut ist, feiern und das, was nicht richtig ist, in Anführungsstrichen, das ignorieren wir. Also das ist auch wie bei der Kindererziehung, da kann man sehr viele Parallelen ziehen. Sehr ähnlich, dass wir die dadurch halt mit dieser Anerkennung dazu bringen, danach lechzen, es richtig zu machen. Wenn wir sie nicht nur sagen, ja gut, sondern toll, super hast du es gemacht. Also diese Emotion, diese Energie da reinzubringen. Und genau dieses ausgetüftelte Balance zwischen Fordern und Relaxen, zwischen Freude und Konsequenz, das macht es am Ende dann für die Pferde auch zu was, wo sie einfach Lust haben, ihr Herz reinzuschmeißen und sich anzustrengen.
Sie selbst, ich habe mir viele Auftritte von Ihnen nochmal angeguckt, Sie selbst merken, während Sie reiten, ob es gut gelaufen ist oder nicht. Das ist eher faszinierend, gerade beim Dressurreiten. Also nach Paris, im Einzelwettbewerb, da sind Sie hinterher so auf Dallera gefallen und man hat den Eindruck, sie weiß, dass sie gewonnen hat. Sie weiß, dass es perfekt war, dass es sehr gut war. Im Mannschaftswettbewerb hat man auch den Eindruck gehabt, sie haben natürlich sofort diesen Fehler gemerkt. Ich bin jetzt kein Experte, aber ne, also das war dann offensichtlich dieser wunderbare Moderator, der sagte, jetzt geht's um alles. Merkt das Pferd das auch, dass es was falsch gemacht hat?
Ja, doch. doch. Die merkt alles. Und was aber in Paris so war, bei der letzten Prüfung, das muss ich einmal korrigieren, ich wusste nicht, dass ich gewonnen habe, okay. Weil es hätte genauso gut nicht klappen können, wenn die Dänen fehlerfrei performt hätten.
Aber Sie wussten, dass es ein großer Auftritt war?
Ich wusste, dass ich es nicht besser hätte hinkriegen können. Und das war mein Ziel. Mein Ziel war nicht, also natürlich war mein Ziel, Einzelgold zu gewinnen, das war schon im Vorfeld, aber mein Ziel an diesem Tag war, dass ich diese Prüfung abschließe und weiß, dass wenn ich jetzt da nochmal einreiten würde, ich würde es nicht besser hinkriegen. Und der Lehrer hätte es nicht besser hingekriegt. Und das war für mich diese pure Freude, diese Erleichterung und dieses sagen zu können, ja, ich habe dem Druck standgehalten. Ja, wir beide haben im entscheidenden Moment performt und mehr geht nicht. Und dann habe ich es losgelassen. Für mich war es damit gelaufen, egal was dabei rausgekommen wäre. Und das war diese Erleichterung und diese pure Emotion und Freude, die da aus mir rausgeströmt sind.
Da sind wir schon bei dem entscheidenden Punkt, der immer interessant ist bei Menschen, die so erfolgreich sind wie Sie. Warum machen Sie das? Für was? Ist es dieser Moment? Ist es dieser Moment zu wissen, jawohl, es hat sich alles gelohnt? Ist es der Moment, wenn man oben, da kommen wir auch gleich noch zu, auf dem Podium steht und die Goldmedaille umgehängt bekommt? Weil wenn es dieser eine Moment ist, dann ist der Aufwand extrem.
Es ist nicht.
Okay. Was ist es dann?
Dieser Moment oder dieses Ziel, diesen Moment vielleicht erleben zu dürfen, ist ein Ansporn. Aber ich sage immer, es ist mega, große Ziele zu haben. Die habe ich auch. Aber so viel wichtiger ist, wie wir diese Ziele erreichen. Und für mich ist es wie ich mit meinem Team, wie ich mit meinem Pferd, wie ich mit all den Menschen, die mich auf dem Weg begleiten, diesen Weg gehe. Dass es so ein gemeinsames Schaffen ist, dass wir gemeinsam alle an einem Strang ziehen, um zum Beispiel jetzt auch um jetzt die nächsten Pferde da wieder an den großen Sport heranzuführen, das ist das, was mich begeistert. Dass ich jeden Tag, und da kann ich wirklich sagen, jeden Tag zieht es mich in diesen Stall. Mhm. Weil ich einfach es so sehr liebe, mit diesen Tieren zusammen zu sein und mit ihnen arbeiten zu dürfen und auch mit meinem Team. Ich habe mir da so ein wundervolles Team aufgebaut und das ist das, was mich motiviert. Und natürlich ist es so, wenn man unerfolgreich ist, ist es schwieriger, am Ball zu bleiben. Und diese Phase hatte ich lang genug. Ich war 6 Jahre gefühlt chronisch unerfolgreich, weil wir einfach überhaupt nicht den Anschluss gekriegt haben von den Junioren, jungen Reitern zu den Senioren. Und uns haben immer alle gesagt, ja, da liegen auch die Alten dazwischen und daran scheitern die meisten. Und spüren tut man es erst, wenn man selber da struggelt. Und dieser Struggle war sehr lang. Und gleichzeitig im Rückblick auch so wichtig, weil ich dadurch auch viel mehr das, was dann gut ist, feiern kann und das, was schlecht ist, auch als normal hinnehmen kann. Es gehört dazu. Dieses ständige Fail, dieses etwas nicht hinzubekommen, ist genauso wichtig, wie am Ende etwas hinzubekommen. Weil ohne dem einen gibt es anderes nicht. Ohne Schatten kein Licht. Also das ist einfach was, was wir über diese Zeit, über diese vielen Jahre mit den Pferden ständig lernen. Und nur weil ich mit der einen Olympiasiegerin geworden bin, habe ich mit dem nächsten vielleicht einen totalen Blackout, weil einfach gar nichts mehr geht und die Kommunikation nicht funktioniert.
Das erzählen ja immer Profi-Tennisspieler, die sagen, man müsste bedenken, ich glaube, Roger Federer hat das mal gesagt, dass er in seinem Leben von 100 Punkten, die er machen konnte, hat er halt 46 nicht gemacht. Also der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ist dann ein großer. Und was man sich dann ja als Laie fragte, der das noch nicht miterlebt hat, wenn man dann einmal Olympiasieger geworden ist, wie Sie, also der Traum der 10-jährigen Jessica ist in Erfüllung gegangen. Warum macht man dann eigentlich weiter? Mhm. Weil man kann ja dann, also weil dieser Moment, dieser besondere Moment, das erste Mal Olympiasiegerin zu werden, der wird ja nicht wiederkommen. Und das ist ja wie wahrscheinlich bei allen Dingen im Leben, wenn man das zweite oder dritte oder vierte Mal irgendwas wird, das ist nicht dasselbe, oder?
Doch, also ich muss zugeben, so rückblickend war der Olympiasieg in Tokio ein Spaziergang im Vergleich zu dem in Paris, weil ich Newcomer war, insofern, dass keiner mich 100% auf der Rechnung hatte, dass ich das in Tokio schaffen könnte. Das heißt, ich war die Jägerin. Ab Tokio bis nach Paris war ich ungeschlagen und ich war sowas von die Gejagte und jeder hat von mir erwartet, dass ich wieder performe und dieser Druck war, um ehrlich zu sein, furchtbar. Also es ist nicht cool. Und gleichzeitig, ich arbeite schon so viele Jahre mit meiner mentalen Stärke und Persönlichkeitsentwicklung. Und trotzdem kann man sich kaum darauf vorbereiten, wenn man das wirklich mal erlebt, wie heftig diese Erwartungshaltung ist, die da auf einem lastet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, gerade zwischen dem Mannschaftswettbewerb und dem Einzelwettbewerb, wo ich ja das erste Mal dann geschlagen wurde, weil wir diesen großen Fehler hatten. Zum Glück hat es noch für Teamgold extrem knapp gereicht. Das waren keine witzigen 23 Stunden. Und da hat es wirklich alles gebraucht. Alle Niederlagen, jedes Aufstehen, alle Erfahrungen, alle Coaching-Sessions, dass ich dann im entscheidenden Moment in diesen 23 Stunden dazwischen die richtigen Entscheidungen getroffen hat und mich in den Arm nehmen konnte und liebevoll zu mir sagen konnte, du bist genug, der Lehrer ist genug und wir haben alles getan, dass wir jetzt gut vorbereitet sind. Wir sind beide gesund, wir haben uns gut gemanagt, wir haben uns über die letzten 3 Jahre, über die letzten 9 Jahre, wenn ich ehrlich bin, der Lehrer war nie verletzt, so toll gemanagt und ständig weiterentwickelt. Und wenn es jetzt so sein soll, dann kriegen wir das heute im entscheidenden Moment auch wieder hin. Und wenn nicht, können wir trotzdem sagen, wir haben alles gegeben.
Der Druck war so groß, weil sie wussten, es ist das letzte Mal. Es ist das letzte Mal, dass sie zusammen bei so einem großen Championat reiten, richtig?
Nein, das war nicht so, weil ich hatte mir nicht vorgenommen, nach Paris aufzuhören.
Ach so.
Die Entscheidung habe ich tatsächlich nach Paris getroffen. Ich hatte mir bewusst das nicht vorgenommen, weil das hätte ich nicht ausgehalten, sondern ich habe mir eigentlich vorgenommen, noch so ein bisschen mit dem Weltcup-Finale in der Schweiz in Basel zu liebäugeln. Dass ich 2, 3 Weltcup-Stationen noch mache über den Winter und dann jetzt im April Basel-Weltcup-Finale reite.
Okay, also die Entscheidung, sonst wäre der Druck wahrscheinlich tatsächlich zu groß geworden. Trotzdem nochmal, dass man es versteht, Ich verstehe, wenn sie nicht Olympiasiegerin geworden wäre. Und man kann auch sagen, Tokio ist ja auch eine besondere Olympische Spiele gewesen. Wir erinnern uns da alle gar nicht mehr ran. Corona, sie standen mit der Maske, dann oben haben die Goldmedaille bekommen. Es waren Zuschauer da, aber es waren nicht vergleichbar mit Paris. Wenn man Paris erlebt hat, gerade die Dressur, in dieser wunderbaren Umgebung, mit diesem perfekten Auftritt, dann denkt man sich, was kann da jetzt noch kommen? Es kann doch, jetzt mal ganz ehrlich, es kann doch gar nicht mehr besser werden, oder?
Stimmt.
Und was ist jetzt für Sie jetzt trotzdem der Reiz? Für andere ja auch, Isabel Werth war ja auch in diesem Podcast, die ja irgendwie noch einen Ticken älter ist als Sie. Ticken, also schon älter. Und woher nehmen Sie jetzt diese neue Motivation? Auch ohne ihr Superpferd.
Das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses tagtägliche, mich und die Pferde und uns zusammen als Team weiterzuentwickeln. Das fasziniert mich. Und letztendlich sind die Turniere nichts anderes als ein ehrlicher Blick in den Spiegel. Wo stehen wir? Was können wir weiterentwickeln? Und dafür brauche ich auch die Turniere, um einfach dieses ehrliche Feedback zu kriegen. Und da bin ich einfach, ich liebe das einfach, diese Entwicklung so zu gestalten. Und ich liebe es zu sehen, wenn wir gemeinsam was erschaffen können. Und die höchste Form der Probe sozusagen ist dann, wenn es ein Championat ist. Weil da der mediale Druck, der Druck von uns selbst, der Druck für Deutschland so groß ist, dass es mich dann auch challenged und reizt, das wieder so zu schaffen, dass ich mit mir selbst so im Reinen bin, dass ich diesem Druck standhalten kann. Und die ganzen Facetten, aber in erster Linie ist es immer noch dieses Pferd-Mensch. Das ist das, was mich jedes Mal, jeden Tag aufs Neue begeistert. Und das ist wie Zündstoff, dass man ständig dranbleiben will.
Sie haben es gerade gesagt, Sie sind mit sich da im Reinen. Und alle die Sie besser kennen als ich, mit denen ich gesprochen habe, sagen, es ist schon phänomenal, dass diese Frau eigentlich, dass man, wenn man sie sieht, dass sie immer lacht, dass sie immer fröhlich ist, dass sie immer ausgeglichen wirkt, dass sie nie gestresst wirkt. Aber die Wahrheit ist ja, das wird ja nicht so sein. Sie werden all diese anderen Gefühle auch haben. Aber wie schaffen sie es, entweder, dass man es ihnen nicht ansieht, oder es kann ja auch sein, dass sie das ganz anders verarbeiten als andere?
Ich glaube, durch einen Schicksalsschlag mit 24, wo ich mal fast gestorben wäre.
Der 10.10.2010.
2010, genau, wo ich fast ertrunken wäre, war für mich ein absoluter Life-Changer. Also ich habe mich damals dann auch nicht als Opfer gesehen, sondern ich wusste, okay, ich habe ein neues Leben geschenkt gekriegt. Und habe da dann auch angefangen, mich mit mir als Mensch viel mehr auseinanderzusetzen. Ich habe angefangen mit Coaching, ich habe angefangen mit Coaches zu arbeiten. Und habe halt einfach gemerkt, dass das eine Lebenseinstellung ist, die ich selbst entscheiden kann, ob ich ein positiver oder negativer Mensch bin. Ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Und immer wieder mich aus der Opferrolle in die Schafferrolle, in die Creatorrolle zu begeben, ist eine Entscheidung. Ist eine Entscheidung, die ich geübt habe, immer öfter richtig zu treffen. Und ich triggere viele damit, glaube ich, dass ich so ein positiver, fröhlicher Mensch bin. Und es ist okay. Und ich verstehe auch jeden, der das nicht so kann. Und ich wünsche es jedem, dass das ausprobiert und übt, weil es sich einfach leichter lebt. Ich habe genauso Challenges. Mir geht es genauso dreckig. Ich habe genauso Tiefs. Aber ich komme, glaube ich, schneller als viele andere da wieder raus. Und wenn es nur die Erinnerung an das zweite Leben ist. Weil ich einfach geübt habe, eine Situation, die einfach neutral bewertbar ist, anders zu beleuchten, als es vielleicht viele andere täten. Also ich finde, um es salopp auszudrücken, in jeder Scheiße irgendwas Gutes.
weil sie auch wissen, dass eben alles, was man tut, am Ende, ich hätte es beinahe gesagt, nicht kriegsentscheidend ist das falsche Wort, aber sie wissen, nee, also weil sie in einer Situation waren, in der es wirklich um alles geht und wissen, egal, was jetzt bei Olympia ist, egal wie hoch der Druck ist, am Ende geht es halt nicht um Leben oder Tod.
Genau. Und ich habe gelernt, loszulassen.
Waren Sie vorher anders?
Ja. Ich war super gestresst, habe viel zu viel gearbeitet. Gut, zu viel arbeiten tue ich immer noch. Ich bin immer noch eine Grenzgängerin. Aber ich habe ein krass anderes Bewusstsein dafür. Ich habe mein Bewusstsein extrem geschärft für das, was ich bin und auch gelernt, meine Emotionen viel mehr zuzulassen und zu leben. Aber ich war damals im Vergleich zu heute komplett unreflektiert. Ich meine, ich war da Anfang 20, ich glaube so in der schwierigsten Phase meines Lebens, sportlich unerfolgreich, so ein bisschen lost, wer bin ich, wer will ich sein, habe hardcore gearbeitet, war am Vormittag die Reiterin, habe nebenbei studiert, habe am Nachmittag noch unser Fitnessstudio geleitet, war einfach, ich habe jeden Tag bis zur Erschöpfung gearbeitet und war in so einem emotionalen Hamsterrad, wo ich gar nicht mal gemerkt habe, dass mich das eigentlich alles nicht so wirklich glücklich gemacht hat. Also ich war völlig im Funktioniermodus und dann kam halt dieser Riesen-Cut. Und diesen Riesen-Cut habe ich zum Glück mir zunutze gemacht. Sonst, ich glaube, das hat es auch gebraucht für den Olympiasieg für mich. Ich glaube, sonst hätte ich das alles nicht geschafft. Sonst wäre ich auch nie so mutig danach in meinen Entscheidungen gewesen. Wie oft bin ich über meinen Schatten gesprungen? Das hätte ich früher nie gemacht. Ich war so viel mutiger. Und bis jetzt habe ich es nie bereut. Vielleicht bin ich dafür noch ein paar Mal öfter auf die Schnauze geflogen. Aber damit konnte ich auch besser umgehen dann.
Was hätten Sie eigentlich gemacht, wenn Sie nicht Profisportlerin geworden wären?
Ich wäre Grundschullehrerin, glaube ich, geworden.
Okay.
Eine Zeit lang wollte ich auch Tierärztin werden, aber dann habe ich gesehen, wie sich die Tierärzte hier bei uns die Nächte um die Ohren geschlagen haben und habe gesagt, nee, da kannst du keine Familie gründen. Es war mir auch immer wichtig, dass ich Mama werden darf.
Und das fand ich sehr sympathisch, weil das ja immer etwas ist, wenn einem der Job so viel Spaß macht wie Ihnen oder auch vielen anderen. Und man dann vor der Entscheidung steht, mache ich jetzt was für den Job oder mache ich was für die Kinder? Dass ja viele sagen, ja, da ist ja klar, die Entscheidung ist ja klar für die Kinder. Was denn sonst? Und ja, das stimmt auch. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich so ähnlich, wie es zum Beispiel auch mir geht. Es macht oft gleich viel Spaß. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen, mache ich jetzt, es ist keine Entscheidung gegen die Kinder, wenn man es für den Job macht, sondern es ist eher eine Entscheidung für den Job. Wie schwer ist das auch in Ihrem Umfeld, dass wenn die Leute sagen, ja, jetzt bist du schon wieder unterwegs und du musst doch dich um die Kinder kümmern und so, wie sehr zerreißt einen das, wenn man sagen kann von sich, mein Leben macht mir Spaß, sowohl das Berufliche als auch das Private, was ja erstmal ein toller Befund ist?
Ich glaube, ich ziehe aus beiden so viel Energie, dass ich es deswegen so gut auf die Reihe kriege und trotzdem struggle ich auch oft und trotzdem habe ich oft ein schlechtes Gewissen, sei es, wenn ich den Nachmittag nur mit den Kindern bin und nicht nochmal bei den Pferden war. Gut, dann gehe ich meistens abends, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal zu den Pferden, aber einen Mann habe ich ja auch noch. Also es ist schon so, dass ich da oft mit mir struggle und früher habe ich auch oft ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn mich dann andere Mütter schräg angeschaut haben, dass ich jetzt da am Turnier bin, 3 Tage und meinen Sohn, als ich damals nur ein Kind hatte, habe ich meistens mitgenommen, aber manchmal hatte ich auch das Gefühl, nee, also dieses Hallenturnier, das ist jetzt eher Qual als Freude für ihn. Da bleibt er lieber mit meiner Mama und meinem Mann dann zu Hause. Und da dann drüber zu stehen und zu sagen, nee, ich habe wahnsinnig glückliche, ausgeglichene Kinder. So viel mache ich scheinbar nicht falsch. Und da auch zu mir zu stehen und dazu zu stehen, dass ich das so mache und dass ich in beidem so aufgehe, ohne irgendwas anders oder höher zu werten, ist das, was mir heute leichter fällt. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber es ist nicht so, dass ich nicht auch struggle.
Also ich. Ja, aber es geht ja, glaube ich, ich kann das nur jetzt sagen. Ich finde, es ist nicht nur eine reine, nicht, dass es so rüberkommt. Es ist nicht eine Frage, die man Frauen stellt. Ich finde, die Frage stelle ich mir zum Beispiel auch immer. Ich denke, ich bin super gern mit meinen Kindern zusammen. Ich mache aber auch den Job super gern. So. Und da muss man irgendwie so einen Ausgleich finden. Aber ich finde, das eine gegen das andere aufzurechnen, fände ich sowieso irgendwie komplett falsch, komplett bringt gar nichts. Bevor ich das vergesse, wir kommen gleich noch, wie es jetzt weitergeht mit Ihnen und welches das neue Pferd sein wird, weil das natürlich die Leute interessiert, die sich für Dressur interessieren. Mich interessiert noch eins, Sie haben offensichtlich ein extremes Ritual vor Ihren Championaten, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Es muss irgendwie, Sie verbessern mich gleich, 2 Stunden, was Sie 2 Stunden, bevor Sie das erste Mal aufs Pferd steigen oder bevor sie dann irgendwie bewertet werden, machen sie immer dasselbe und zwar minutengenau, stimmt das?
Mhm.
Also ist das ein Geheimnis oder also erstmal wie sieht das aus und dann warum?
Also Rituale geben mir Sicherheit. Ich bin eine hochsensible Person und die Pferde sind es auch und immer die gleichen Abläufe geben nicht nur mir Sicherheit, sondern auch meinem Pferd. Und es wird jetzt so sein mit den neuen Pferden, dass ich auch wahrscheinlich neue Rituale für uns gestalte. Aber das ist ein Prozess, der über Jahre geht, dass ich auch rausfinde, was hilft meinem Pferd. Und diese Rituale, die gehen ja so weit, dass, also bevor ich dann anfange, die Mähne meines Pferdes einzuflechten, habe ich schon mich so sehr reguliert mit Atemübungen, Yoga, Meditation, je nachdem, was gebraucht wird. Manchmal bin ich kaum nervös, dann brauche ich da nicht so viel von. In Paris bin ich sehr nervös gewesen, da brauche ich alles, bevor ich zum Pferd gehe, weil ich ja auch weiß, dass mein Pferd mich spiegelt. Und wenn ich da jetzt mit absolutem Herzrasen zu meinem Pferd gehe, dann übertrage ich das. Und ich will ja schon, ich will meinem Pferd nichts vormachen, aber ich will schon mich regulieren, dass ich das nicht auf meinem Pferd ablade, sozusagen diese Unsicherheit. Oder dass ich es auf meinem Pferd projiziere. Und dann habe ich so Abläufe wie zum Beispiel die Mähne einflechten. Danach gehen wir spazieren und immer nach dem Spazieren lassen wir das Pferd noch mal ein paar Minuten in Ruhe. Dann kann es Wasser lassen und dann gehe ich mich noch mal umziehen und die Pflegerin oder der Pfleger, wer auch immer mich begleitet, macht dann in Ruhe noch mal, bereitet das Sattelzeug und das Zaumzeug vor. Und das sind alles so Abläufe, die sind so gleich, dass wir gar nicht mehr viel sprechen müssen. Und das ist dann so eine richtig schöne Ruhe. Und manchmal setze ich mich auch noch mal dann 5 Minuten hin und gehe mental im Kopf meine Aufgabe durch, wie sie im Best Case sein soll. Und ja, das ist ein gutes Gefühl. Und was das Wichtigste dabei eigentlich ist, ist, dass ich immer wieder in diesen Moment komme. Mhm. Wenn ich einflechte, flechte ich ein. Wenn ich meine Stiefel anziehe, ziehe ich meine Stiefel an. Und das ist das, was mich von diesem, es ist wie so ein Trichter, was mich in diesen Tunnel bringt. Und in diesem Tunnel, den öffne ich auch erst wieder, wenn ich meinen letzten Gruß hatte. Also wenn ich fertig bin mit der Prüfung. Auch da nehme ich eigentlich erst das Schloss in Versailles wahr. Davor nicht. Es ist nicht so, dass ich da außen rumrenne und sage, boah, ist das toll hier. Sondern da bin ich voll mit meinem Pferd connected. Das ist wie so ein unsichtbares Band. Und um in diesen Status zu kommen, braucht es für mich diese Rituale, um in diesen Trichter einzutauchen.
Das hilft einem ja auch im normalen Leben. Das ist so dieses, was Buddhisten erzählen, die sagen, wenn ich eine Gabel abwasche, wasche ich eine Gabel ab. Und wenn ich den Kühlschrank öffne, öffne ich den Kühlschrank. Und dann ist man so sehr in diesem Moment, dass einem auch die Zeit, ja, da hat man nicht dieses Gefühl, dass die Zeit so riesig rast oder so. Ich frage mich nur, wenn irgendwas schief geht in dem Moment, was passiert dann?
Da bin ich flexibel geworden.
Okay.
Also das habe ich geübt, durch die Kinder, glaube ich. Da helfen mir die Kinder extrem, weil es ist so viel einfach nicht planbar. Ich habe auch beide Kinder gestillt, die sind mit mir auf die ganzen Turniere gefahren. Wenn sie halt dann gerade da Hunger hatten, dann musste ich meinen Plan natürlich umschmeißen. Das habe ich geübt, dass ich da auch nicht festgefahren bin. Also mich haut es da nicht voll aus dem Konzept, wenn da irgendwas dazwischen kommt.
Das endet dann, wenn sie fertig sind. Eine Frage, die ich noch stellen muss, bevor wir dann tatsächlich jetzt kommen, wie es weitergeht. Was geht eigentlich in Ihrem Kopf dann vor, wenn Sie da oben stehen? Also wir Zuschauer sehen das da und dann geht die Fahne hoch und dann kommt die Deutschlandhymne und dann stehen Sie da. Und man ist ja selber total stolz auf Deutschland. Übrigens ja immer ein bisschen gemein, finde ich, bei Dressurreitern, weil man erwartet einfach, also alles außer Gold wäre irgendwie, ich will nicht sagen Landesverrat, aber in die Richtung geht es. Ne? Also bei den Fußballern, da verzeiht man auch mal, wenn sie Finale verlieren. Bei den Dressurreitern ist interessanterweise nicht. Aber was passiert in Ihrem Kopf, wenn Sie da oben stehen, diese 3, 3,5 Minuten? Ein bisschen länger ist es, die Hymne ist ja ein bisschen kürzer. Aber wie lange steht man da oben? 5 Minuten?
Ja, das ist das, was ich sage. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie High sein. Ich habe noch nie Drogen genommen, aber es ist so ein Emotionscocktail gepaart mit unfassbarer Erleichterung. Es ist nicht nur Euphorie. Es ist vor allen Dingen auch, boah, so ein Glück. So ein Glück. Und ich möchte nicht wissen, wie es mir gegangen wäre, wenn es eben so knapp nicht gereicht hätte, auch für die Teammedaille. Und dieser Zustand hält aber erschreckenderweise gar nicht lange an. Weil gerade nach zu großen Turnieren die Erschöpfung einen so niederhaut, dass man gar keine Emotionen mehr spürt. Also es war zum Glück nach Paris nicht so heftig wie nach Tokio, aber ich habe in Tokio im Vorfeld und während Tokio gefühlt jede Emotion gelebt, von Versagensangst über Euphorie, über Traurigkeit, weil ich mein Kind auch nicht mitnehmen durfte. Also ich hatte da so viele Emotionen in der kurzen Zeit, dass ich danach eine Woche fast regungslos war. Also es hat auch lange gedauert, bis ich mich davon erholt habe. Wir sind direkt danach in Urlaub geflogen für ein paar Tage. Und am letzten Tag habe ich meine Yoga-Klamotten angezogen und auch die nach 5 Minuten wieder ausgezogen, weil ich mich nicht bewegen konnte. Ich habe mich nicht freuen können, ich war nicht traurig, ich war wie kaltgestellt. Und das ist so erschreckend, weil jeder denkt, man muss da dann auf Wolken schweben und es muss das krasseste Gefühl der Welt sein, wenn man Olympiasieger ist. Und man selber ist es dann und fühlt gar nichts mehr. Und ist einfach nur emotionslos. Das finde ich so verrückt.
Und das ist ja, das ist interessant, dass Sie das erzählen, weil ich erinnere mich, dass Jogi Löw, nachdem Deutschland Fußball-Weltmeister geworden ist, sagte, danach ist es ihm richtig schlecht gegangen. So schlecht, dass ein guter Freund von ihm dann, er war irgendwo im Ausland, ihn besucht und hat gesagt, was ist denn mit dir los? Du hast das Größte erreicht, was du erreichen kannst. Und Jogi Löw war, glaube ich, fast depressiv.
Ja,
aber Sie können das, Sie können das verstehen, woher sowas kommt, ne?
Ja, kann ich nachvollziehen. Und es wird auch von der Deutschen Sporthilfe dann Hilfe angeboten, weil die wissen, dass so viele Sportler, egal ob sie nur Teilnehmer oder Medaillengewinner dann tatsächlich waren, danach in so ein Loch fallen. Weil es das Sportereignis des Lebens womöglich war. Man weiß nicht, ob man das nochmal erlebt. Man hat sein ganzes Leben gefühlt davon geträumt. Und was dann?
Stimmt.
Und man hat alles gegeben. Alles, was man hat, schmeißt man in dieses Event. Ist mit nichts vergleichbar. Ja, und danach?
Aber wenn man das weiß, ich muss auch wieder an Boris Herrmann denken, den Segler, der auch sowas Ähnliches sagt und auch wieder nicht, der sagt, also, weil diese Vonde Globe, an der er teilnimmt, während er da 80 Tage allein um die Welt segelt, sagt er, ich mache es nie wieder. Nie wieder.
Was für eine, das habe ich in Paris auch gesagt.
Was für eine bescheuerte Idee. Und dann kommt er auch wieder und sagt, ich brauche 2, 3, 4, 5 Wochen, liegt da. Wann kommt denn, vergisst man das dann oder erinnert man, erinnert sich dann, das ist das Gute, man erinnert sich, gerade wenn man so ist wie Sie, dann nur an die schönen Momente, ne?
Und es ist wie bei einer Geburt.
Okay.
Man sagt, man macht es nie wieder und dann kann man sich kurze Zeit später doch wieder vorstellen, es zu machen.
Wie oft wollen Sie noch bei Olympia teilnehmen? Weil Sie, ne, also Ihren Job, sage ich schon, ja, ist auch ein Job, aber Ihren Sport kann man sehr, sehr lang machen. Das heißt, Sie sind anders als andere Sportler nicht auf 2 Olympische Spiele oder vielleicht maximal 3, sondern Sie können auch mehr. Also erstmal das nächste Olympischen Spiele, wollen Sie dabei sein? Ja, wahrscheinlich. Wissen Sie schon, mit welchem Pferd?
Nein.
Wie läuft sowas? Jetzt haben Sie, habe ich jetzt richtig 3 Pferde, die gerade so ein bisschen in der engeren Auswahl sind, aber das können Sie besser erzählen als ich, ja.
Ja, ich hab gerade 3 Pferde, die sind 10-jährig und die sind beide jetzt nahezu Grand Prix fertig und einen ganz talentierten 9-Jährigen. Und ich habe wieder große Ziele. Ich möchte es nach LA schaffen und vielleicht auch schon ehrlicherweise nächstes Jahr für die Weltmeisterschaft ready sein. Die Weltmeisterschaft ist nächstes Jahr in Aachen. Und dieses Jahr ist für mich so, also die letzten 6 Monate seit Paris oder 7 Monate waren für mich wie so ein Sabbatical. Ich habe einfach mal das genossen, keine großen Ziele zu haben. Und jetzt bin ich aber schon wieder, ich habe Lust. Also ich schaue jetzt einfach dieses Jahr, wie weit ich mit den Pferden komme. Aber der absolute Fokus ist auf WM nächstes Jahr, dass ich da wieder dabei sein kann und dann die Fahrt Richtung LA aufnehmen kann.
Wann muss man sich entscheiden für eins der Pferde und sagen, okay, mit dem plane ich jetzt dann, wenn wir mit dem, der Lehrer war jetzt 17, glaube ich, ne? Also wenn die jetzt einen 10-Jährigen haben, also plant man dann mit einem Pferd die nächsten 7 Jahre?
Am liebsten mit mehreren. Ich hatte auch viele Jahre das Glück, dass, wenn zum Beispiel mit der Lehrer was gewesen wäre, hätte ich immer noch Zaire als Backup gehabt.
Mhm.
Also ich möchte gerne so gut aufgestellt sein, dass ich nicht nur von einem Pferd abhängig bin. Und das ist mein Ziel und ich habe wirklich tolle, talentierte Pferde, wo es mir wieder wahnsinnig viel Spaß macht, mit ihnen zu arbeiten, die mich aber auch challengen, nicht die einfachsten Charaktere und auch Themen, die sie mitgebracht haben, als ich sie übernommen habe. Aber genau das ist es ja, was es so reizvoll macht, weil ich einfach das schaffen möchte, dass sie mir dann auch in jeder Situation vertrauen und dass ich das hinbekomme. Und da bin ich ganz offenen Herzens. Und ich habe auch immer gesagt, mein Herz ist so groß, ich limitiere mich da auch nicht so auf ein Pferd, dass ich mich da so festfahre, sondern es ist irgendwie genug Platz für alle da. Und ich reite ja nur in Anführungsstrichen 6 Pferde plus der Lehrer. Der Lehrer gehört für mich immer dazu. Und das sind Pferde unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Bedürfnisse. Und für mich sind das alles wie Kinder, auf die ich auch eingehe. Und es macht mir unheimlich viel Spaß. Und ich halte alles offen. Und ich möchte auch die Pferde nicht limitieren. Daher bin ich auch offen dafür, wer sich am Ende herauskristallisiert. Und das, um zur Frage zurückzukommen, entscheiden die Noten am Ende. Wer wird, mit welchem Pferd kann ich gemeinsam das Beste, die beste Symbiose aufbilden?
Also jeder kriegt eine Chance, und ist es realistisch? Weil das erwartet man natürlich jetzt von Ihnen. Wenn Sie irgendwo auftauchen, denkt man, naja gut, also klar, vielleicht wird sie mal Zweite, aber das ist schon, also schon Dritte wäre schon cool. Ist das realistisch zu sagen, bei der nächsten WM im nächsten Jahr, dass Sie da schon wieder um den Titel mitreiten können, mit einem dieser Pferde?
Boah, das ist schon, also habe ich jetzt noch nicht im Kopf. Also da muss jetzt erst, da muss viel passieren jetzt die nächsten Monate. Ich limitiere mich nicht, ich halte es für möglich, ich fände es mega. Aber ich stresse mich da jetzt auch überhaupt nicht rein. Und das ist jetzt das Gute, wenn man schon so viel erreicht hat. Ich glaube schon, dass ich jetzt mit einer gewissen Gelassenheit daran gehe. Also ich freue mich drauf, ich habe da wahnsinnig viel Lust drauf. Ich spüre wieder dieses Feuer, aber ich spüre gerade gar keinen Druck. Und das macht es natürlich jetzt wieder leichter, weil es nicht der Lehrer ist, weil wir nicht über so viele Jahre ungeschlagen waren, dass jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen, dass ich es noch mal mehr genießen kann, weil ich jetzt gerade da nicht den Druck verspüre, sondern es darf, aber es muss nicht.
Sie haben vorhin gesagt, die Pferde sind nicht Ihre Pferde, teilweise sind Sie vielleicht beteiligt, sind Pferde von anderen Menschen. Kommen die auf Sie zu und sagen, hätten Sie nicht mal Lust, mein Pferd zu reiten?
Ja, jetzt schon. Früher war ich schon auch die, die gesagt hat, könnten Sie sich vorstellen, dass ich Ihr Pferd reite? Also jetzt ist es leichter, aber es ist nicht so, dass die mir die Bude einrennen und sagen, hey, bitte reite mein Pferd. Ich glaube, viele trauen sich auch nicht, die vielleicht ein passendes Pferd hätten, weil sie denken, ich bin in Anführungsstrichen besetzt mit anderen Partnern. Aber es ist alles gut so. Ich bin happy und ich vertraue da auch drauf, dass zur richtigen Zeit die richtigen Menschen und Pferde auch in mein Leben kommen.
Sie haben ja in der eigenen Familie mit Ihrem Bruder jemanden, der eigentlich auch, nicht nur eigentlich, der ist im Zweifel auch mal ein Konkurrent, weil ja. er hat jetzt dramatisch vor Paris einfach riesen Pech gehabt, weil sein Pferd eingeschläfert werden musste. Wenn jetzt Pferde Ihnen angeboten werden, wer entscheidet dann, wer aus der Familie mit welchem Pferd reitet?
Ja, das muss ich zugeben, das ist erstaunlich, wie gut das bei uns funktioniert, weil also ich habe insgesamt ein bisschen bessere Karten, weil ich theoretisch mit meiner Größe auf jedes Pferd passe. Aber er hat auch so tolle große Pferde, wo ich ein bisschen lost drauf aussehen würde von meiner Größe, weil Benny ist 1,85 ungefähr, ich bin 1,68. Das hat sich immer so ergeben. Wir versuchen natürlich, die beste Pferd-Reiter-Kombination zu finden. Und da gab es in der Vergangenheit nie Stress, das muss ich echt sagen. Wir haben auch mal Pferde dann getauscht im Laufe der Zeit und Ausbildung, aber das war immer so, dass wir beide dann das Gefühl hatten, hey, der andere würde jetzt mit dem Pferd vielleicht weiterkommen. Lass uns das mal probieren. Mhm. Und wenn es nicht so ist, dann haben wir auch mal wieder zurückgetauscht, aber das funktioniert. Also ich bin da auch unglaublich dankbar und das beruht auf Gegenseitigkeit, dass wir einander haben. Und natürlich sind wir wie Geschwister und wir streiten auch und haben auch unsere Themen, aber das wird eigentlich im Laufe unseres Alters eher noch weniger. Also wir verstehen uns schon sehr gut.
Und das Tolle ist ja, wenn dann einer nicht die Chance hat, bei Olympia teilzunehmen und der andere aber doch und sogar gewinnt, dann kann man sich darüber freuen. Vielleicht noch zwei Fragen zum Schluss. Der Lehrer, wie gesagt, hoffentlich sehe ich jetzt keinen Quatsch. Die wird Kinder kriegen?
Wenn es klappt.
Wenn es klappt. Und ist es dann vorstellbar, dass sie eines Tages auf einem Pferd von der Lehrer nochmal reiten? Also kann man davon ausgehen, dass sozusagen, weil es der Lehrer ist, dass auch ihre Nachkommen Pferde sein werden, die sehr gut für Dressur geeignet sind?
Wenn ich ganz ehrlich bin, weil wir auch früher das Thema hatten, vorher das Thema hatten, ich sehe mich heute, ich bin jetzt 39, mit Ü50 nicht den Medaillen hinterherjagen. Da bin ich vorhin noch nicht drauf eingegangen. ich kann mir sehr gut vorstellen, die nächsten 10 Jahre, sprich LA und vielleicht nach Brisbane, zu machen. Aber vielleicht ändert sich das auch. Vielleicht habe ich dann das Pferd meines Lebens und will es nochmal machen. Deswegen mich jetzt nicht festnageln auf diese Aussage. Aber Stand heute sehe ich mich die nächsten 10 Jahre da noch Gas geben. Und dann glaube ich nicht mehr so in der Intensität. Ich werde immer reiten und ich werde immer dem Reitsport irgendwie treu bleiben, aber ich glaube, da kommen noch andere Themen für mich. Und dann wäre das Fohlen theoretisch 9, also wenn das klappt. Mhm. Und da plane ich jetzt nicht. Also das hat jetzt nichts mit Profit oder selbst sich den nächsten Olympiasieger zu produzieren zu tun. Wenn ich Glück habe, will vielleicht meine Tochter reiten. Vielleicht passt es dann. Wenn nicht, finden wir eine andere tolle Lösung. Oder ich reite das womöglich. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch diesen Ehrgeiz habe wie heute.
Wäre das eigentlich, wenn Sie in einem anderen Job wären, meinen Sie, Sie wären von Ihrer Struktur genauso? Wären Sie genauso ehrgeizig, auch wenn Sie jetzt, wenn es nichts mit Pferden zu tun hätte?
Weiß ich nicht. Muss ich nicht wissen.
Wird sich dann auch zeigen. Weil ich habe das mal gehabt.
Ich glaube, ich bin schon so ein Typ. Was ich mache, mache ich gescheit.
Genau, also, weil ich habe viele, gerade gestern hatte ich in diesem Podcast jemanden, ich darf nicht sagen, wer, weil das immer unangenehm war, der dann sagte, als der Podcast zu Ende war, mein großes Problem ist, ich kann es nicht ertragen, Zweiter zu sein. Ich will immer der Erste sein. Und das bezog sich nicht nur auf seinen Job, sondern auf alles. Er sagte, ich kann es auch nicht ertragen, wenn ich in der Schlange beim Bäcker der Vierte bin. Ich will als Erster. Ja.
Und das aber ist schon zwanghaft.
Hat er auch gesagt, seine Frau hätte auch gesagt, das sei zwanghaft. Ja. Bin ich allerletzte Frage. Ich habe es vorhin erzählt, ich bin in einem pferdeverrückten Haushalt und mit vielen Freunden, die auch zu teilweise Dressurreiter sind. Und die haben gesagt, du musst hier eine Frage stellen. Und die Frage, da werden wir sehen, ich wäre nie auf diese Frage gekommen. Mir ist es gar nicht aufgefallen. Der Lehrer und der Schweif. Also sie haben gesagt, warum bewegt sich bei der Lehrer der Schweif immer so sehr? Ich habe dann geguckt, also bei Olympia, das stimmt. Und habe ich gesagt, ist das entscheidend? Ist das wichtig? Darf der Schweif sich nicht bewegen? Hat das irgendwas zu bedeuten? Aber wenn es jemand sagen kann, dann Sie.
Die Frage hat mir tatsächlich noch nie jemand gestellt. Und ja, vor allem nicht im Podcast.
Und jetzt schäme ich mich
für eine coole Frage. Nein, ich finde es eine coole Frage, weil ich so sehr mir gewünscht hätte, dass ich ihr erklären hätte können, den Schweif weniger zu bewegen. Weil das drückt so, also das trübt so ein bisschen das Gesamtbild. Und gleichzeitig weiß ich aber bei ihr, und das sieht man auch, wenn man ihr in die Augen schaut, dass es nichts mit Stress zu tun hatte. Mhm. Weil oft sagt man ja, wenn Pferde mit dem Schweif schlagen und am besten noch die Ohren angelegt haben und so einen verbissenen Gesichtsausdruck oder gestressten Gesichtsausdruck haben, dann kann das auch ein Symbol dafür sein, dass Stress ist. Aber bei der Lehrer ist es tatsächlich so, dass es Konzentration ist. Und wenn ich zum Beispiel fliegende Wechselreite, dann ist es wie so ein Schwung holen mit dem Schweif. Und das ist bei ihr ein absolutes Zeichen von Konzentration, wenn sie den Schweif dazu bewegt. Das ist ja wie, wenn ich meinem Hund sage, hör auf, im Schwanz zu wedeln. Wie willst du dem Pferd erklären, den Schweif nicht mehr zu bewegen?
Genau, das habe ich dann auch, als jemand, der sich mit Hunden ein bisschen auskennt, gesagt, es ist doch eigentlich ein gutes, also ich habe mir so vorgestellt, wenn der Hund den Schwanz ganz doll mit dem Schwanz wedelt, dann freut er sich ja wie verrückt.
Ja, genau.
Wenn er ihn nicht bewegt und einklemmt, dann weiß man, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und dann habe ich, aber ich glaube, es war mehr so dieses Interesse, genau, das, weil dann das Gesamtbild, so man sich fragt, da haben sie auch gesagt, wenn man das im Gesamtbild wäre es wahrscheinlich schöner, wenn der Schweif einfach so ganz normal runterhängen würde.
Ich hätte sie auch gerne gesagt, aber erklär mal einem Pferd, das soll den Schweif nicht mehr bewegen, das geht nicht. Aber ich verstehe es, dass die Frage kommt, weil es. Gerade wenn man sich nicht die Mühe macht, das Pferd als Gesamtes zu sehen, stören kann. Aber zum Glück haben es die Richter und auch die entscheidenden Menschen als Gesamtes betrachtet und haben der Lehrer in die Augen geschaut und gesehen, dass es ihr sehr gut geht und dass sie sich einfach konzentriert. Und daher hat es nicht zu Abzügen geführt.
Sehr gut, vielen Dank. Was hätten Sie jetzt gemacht, wenn wir diesen wunderbaren Podcast nicht gehabt hätten? Dann wären Sie bei den Pferden gewesen.
Ganz sicher. Weil ich habe gerade die Kinder in die Schule und die Kita gebracht und jetzt bin ich danach immer sofort im Stall.
Gut, dann vielen, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht, viel Spaß mit den Pferden und wir haben gelernt, dass wir uns schon nächstes Jahr wieder auf Sie freuen können bei der Weltmeisterschaft. Vielen Dank.
Ich hoffe, ich bin noch nicht qualifiziert, das dauert noch. Ich hoffe.
Vielen Dank.
Danke auch.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Thank you.